Irmgards Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 10. September.
Where in the world is the best place to do business? The answer you often get is Germany. Germany works because all of its parts work together. A smoothly running engine that powers business. Your business. Germany works.
Kennen Sie eigentlich diesen Werbespot? Der läuft jetzt immer bei CNN im internationalen Programm. Man muss schon sehr weit weg von Deutschland und den deutschen Problemen leben, um diesen Spot nicht ein wenig skurril zu finden.
Take the car industry. Germans invented the car and never stopped reinventing it.
Reinvented? Ob damit die kleinen Software-Manipulationen an den Dieselmotoren gemeint sind? Wahrscheinlich schon. Die Elektroautos made in Germany jedenfalls können nicht gemeint sein, denn hier sprechen die Fakten eine ganz andere Sprache. In Deutschland verkaufte Renault beispielsweise in 2018 mehr Elektromobile als VW, Daimler oder auch BMW.
Excellent roads, harbors and airports lead you from the heart of Europe to wherever you wish to trade.
Da muss man als Bewohner dieses Landes aber sehr tapfer sein. Exzellente Straßen, wo gibt's die eigentlich? Und die exzellenten Airports, na, damit kann ja nur Berlin-Brandenburg international gemeint sein. Denn da können Sie vom Fußboden essen und wenn Sie mögen, auch von den Start- und Landebahnen. Denn für die Flugzeuge werden die ja nachweislich nicht gebraucht. Deswegen wird ja jetzt übrigens auch über eine Umbenennung dieses Flughafens nachgedacht in Greta Thunberg Airport, garantiert CO2-frei.
In only a couple of years, green energy has replaced nuclear twofold.
Hier allerdings sollten ausländische Investoren ihre Ohren spitzen, denn diese neue Energiewelt des Werbespots hat leider einen kleinen Nachteil. Sie führt zu den höchsten Energiepreisen der Welt.
A smoothly running engine that powers business. Your business. Germany works.
Unsere Themen heute. Deutschland werden in den nächsten Jahren Zehntausende Lehrer fehlen. Vor allem in den Grundschulen. Die Kultusminister haben sich verrechnet. Ich spreche über diesen alltäglichen Skandal mit der Berliner Grundschullehrerin Karin Petzold.
Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass es im Laufe der Jahre leichter wird, dass mehr Leute da sind, dass die Klassen kleiner sind und einfach mehr Geld in Bildung gesteckt wird. Und dass es umgekehrt ist, frustriert mich schon sehr.
Soeben wurde die Longlist für den Deutschen Buchpreis, den renommiertesten Buchpreis unseres Landes, veröffentlicht. Auch Autorin Nora Bossong aus Berlin ist demnach eine der 20 Neuentdeckungen des Jahres 2019. Ich spreche jetzt mit ihr über ihr neues Buch Schutzzone, das seit gestern in den Buchläden liegt und mit dem sie für den Buchpreis nominiert ist. Und über ihre Schüchternheit und wie sie die beim Schreiben überwindet, sprechen wir auch.
Also wenn man sehr schüchtern ist, dann kennt man von Kindheit an diese Schwellenangst. Und die Schwellenangst, die fängt an, wenn ich, was weiß ich, bei meinem Zahnarzt anrufen muss. Und wenn ich da schon Angst habe, dann kann ich ja auch irgendwie noch 3 Schritte weitergehen. Dann kann ich auch ins Bordell die Straße runtergehen oder eben Diplomaten auf den Leim rücken.
Mit Börsenreporterin Sophie Schimanski schauen wir auf das Wertpapier von Apple. Und wir blicken auf die deutsche Außenpolitik, die so frei von Visionen ist, dass man schon wieder zum Arzt muss. Und wir klären ein für alle Mal auf. Belauscht uns das Smartphone, ja oder nein? Literatur und Journalismus gehen oft getrennte Wege. Der Weg vieler Literaten führt in das Innere ihrer Seele oder zumindest doch in die Psyche ihrer Protagonisten. Das Leben des Journalisten dagegen ist ein öffentliches. Im Zentrum seiner Arbeit steht die Res Publica, nicht die eigene Befindlichkeit. Es geht um Krieg oder Frieden, Währungsverluste oder Währungsgewinne, um Niedertracht oder politische Vision, aber eben nicht um Liebe, Zärtlichkeit und Trauer. Nora Bossong ist anders. Die 37-Jährige ist eine Literatin besonderen Typs. Sie hat Erzählbücher, Gedichtbände und einen Selbstversuch im Rotlichtmilieu vorgelegt und jetzt ihren großen Roman über die Vereinten Nationen publiziert. Schutzzone heißt das Werk. Eine Reise ins Innere der Weltkonflikte, da wo es brodelt und nach Tod riecht. Nora Bossong, und so wurde ich auf sie aufmerksam, ist politisch eine junge Wilde und literarisch eine Frau mit einfühlsamer, ja fast schon zärtlicher Sprache. Kurz und gut, ich habe sie in das Morning Briefing Studio eingeladen und mit ihr gesprochen über die ewigen Kriege, über gekaufte Liebe und den Zwang zur Zuversicht. Schönen guten Morgen, Nora Bossong.
Guten Morgen.
Wir sprechen über Literatur und Politik, richtig?
Das denke ich.
Sie sind nicht der deutschen Innerlichkeit, ein Begriff wahrscheinlich aus den 70er, 80er Jahren, erlegen, als viele Menschen, aber auch viele Schriftstellerinnen und Schriftsteller sich nach innen gewandt haben, tatsächlich eher ihre eigene Seele erforscht haben als die Außenwelt. Sie sind irgendwie anders.
Mich hat eigentlich immer mehr das Außen interessiert, wobei man natürlich das Außen und Innen auch zusammenbringen muss. Die Frage, wer sind wir in dieser Gesellschaft, geht ja in beide Richtungen. Also wenn ich nur die Gesellschaft beschreibe und nicht mich selbst in dieser Gesellschaft und mein Handeln in dieser Gesellschaft, dann wird es ja auch so eine Versuchsanordnung nur und geht nicht darüber hinaus. Und nur das Innere zu reflektieren und nur die eigene Empfindsamkeit, aber nicht in welchen Zusammenhängen wir eigentlich leben, das ist mir ein bisschen zu eng. Und man muss ja schon die Vergangenheit, die Gegenwart und natürlich auch die Zukunft ein bisschen aus politischer und auch ja, fast soziologischer Sicht betrachten, um zu verstehen, was dieses Individuum eigentlich ist.
Aber Sie sind gleichzeitig ja nicht politische Journalistin, auch nicht Aktivistin, sondern Sie geben diesen zum Teil ja auch gräulichen Sachverhalten, um die es da geht, Menschenhandel, gekaufte Sexualität, Nazi-Vergangenheit, geben diesen Sachverhalten ja dann eine literarische, prosaische Sprache.
Ja, das ist meine Herangehensweise. Ich glaube, dass das, was Literatur kann und eben eine literarische Herangehensweise ist, den Leser oder die Leserin mehr mitzunehmen, näher dran zu gehen. Man kann es dann nicht mehr so von sich abrücken, wie es bei journalistischen Artikeln der Fall ist, womit ich das überhaupt nicht gegeneinander ausspielen würde, sondern das eine ergänzt das andere. Und das ist eine Möglichkeit, durch die man auch durch die Mittel der Fiktion ein bisschen näher an die Figuren herankommen kann.
Aber Sie halten sich ja nicht so sehr bei der Fiktion auf, sondern gehen ja schon dicht ans wahre Leben ran. Sie haben den Gelbwesten hinterher recherchiert. Sie haben für Ihr Buch, das jetzt nominiert ist für den Deutschen Buchpreis, Schutzzone im Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York recherchiert. Sie haben für Ihr Buch über die Bordelle in den Swingerclubs und Bordellen recherchiert. Sie gehen dicht dran. Sie sind offenbar nicht schüchtern.
Ich bin extrem schüchtern, aber ich glaube, deswegen mache ich es, weil es dann auch egal ist. Also wenn man sehr schüchtern ist, dann kennt man von Kindheit an diese Schwellenangst. Und die Schwellenangst, die fängt an, wenn ich, was weiß ich, bei meinem Zahnarzt anrufen muss. Und wenn ich da schon Angst habe, dann kann ich ja auch irgendwie noch drei Schritte weitergehen. Dann kann ich auch ins Bordell die Straße runtergehen oder eben Diplomaten auf den Leim rücken.
Wie finden Sie zu Ihren Stoffen? Wie kommt man auf die Idee, Bordelle zu besuchen? Wie kommt man auf die Idee, einen italienischen Kommunisten, der vor vielen Jahrzehnten verstorben ist, biografisch nochmal zu entdecken? Wie kommt man auf die Idee, die Nazi-Vergangenheit und die Deportationen in dieser Präzision sich nochmal zu betrachten?
Es sind immer Themen, die mir etwas auch über Machtkonstellationen, über die Frage, wie sich Menschen in ihrer eigenen Verantwortung verhalten und wie sie auch dieser Verantwortung ausweichen. Tatsächlich habe ich jetzt noch mal so im diplomatischen Milieu mit der UNO, bin ich wieder in dieses Milieu zurückgegangen, dass die Frage, wie man sehr, sehr nah an der Macht sein kann und sehr, sehr weit weg, also in diesem Beobachterposten. Und ich Figuren finde, die durch sich etwas über das wirkliche Weltgeschehen erzählen können oder wie es ist, diesen vielleicht auch tatenlos zusehen zu müssen, sich diesem zu entziehen. Das sind genau die Figuren, die mich interessieren. Und durch diese Figuren finde ich dann die Stoffe. Also vielleicht fast durch die Berufe der Figuren, die ich erzählen möchte.
Bei Suhrkamp erscheint das Buch und ist vom Start weg nominiert für den Deutschen Buchpreis auf der Longlist. Und würde sagen, erst schon mal Glückwunsch, denn das ist ja schon was. Das ist der höchste deutsche Preis und die Longlist ist die 20 Auserwählten, die auf jeden Fall ja damit das Rampenlicht der Öffentlichkeit betreten haben. Was haben Sie gedacht, als die Nachricht kam, dass Sie da nominiert sind?
Ich habe mich sehr gefreut. Ich weiß, dass ich einen Anruf bekam. Ich saß aber im ICE-Ruhebereich und da ich immer zu den Leuten gehöre, die so pingelig andere Leute daran erinnern, dass sie im Ruhebereich sitzen, habe ich mich nicht getraut, dann ranzugehen. Habe es dann per SMS erfahren.
Mhm. Von wem? Von Ihrer Verlegerin?
Das dann von der Lektorin. Der Anruf war, glaube ich, von der Pressechefin. Aber von meiner Lektorin habe ich dann die Nachricht bekommen und mich sehr, sehr gefreut. Kurz überlegt, ob ich ein Rotkäppchen-Sekt im Bordbistro nehme, aber dann habe ich doch gewartet, bis ich zu Hause war.
Welche Uhrzeit war das?
Das war so, ich glaube, 16 Uhr.
Das wäre schon gegangen. Auf die UNO muss man ja auch erstmal kommen. Also internationale Beziehungen, ist klar, sind spannend, aber die UNO selber als Hauptquartier erscheint mir auch ein Hauptquartier der Langeweile zu sein, wenn man da ist. Erfüllt sie nicht im Mindesten die Erwartungen. Da ist der Geschenkeshop oder der Souvenirshop im Parterre noch das Aufregendste, weil der Rest sind halt Aktenmappen, Bürokraten aller Herren Länder hinter grauen Türen. Orwell hätte dieses Gebäude erschaffen können, aber sie haben dem offenbar ja was abgewonnen.
Ja, ich glaube, das geht aber auch nur, wenn man über Menschen, über diese Figuren oder Protagonisten an so einen Ort kommt. Weil natürlich, dass die Gefahr in so einem Stoff liegt darin, dass man etwas in der bürokratischen Langeweile auf 300 Seiten auserzählt. Das will ja wirklich keiner lesen oder vielleicht wollen es ein paar lesen, aber dann schreibt man noch besser ein Sachbuch.
Dass die Langeweile des Sujets einen anspringt und überwältigt.
Genau. Und das, was mich tatsächlich interessiert hat, ist ja die Frage, wie Menschen, die ja mitunter aus karrieristischen Gründen, aber auch oft auch aus wirklich richtigen, realem Idealismus dort anfangen, wie die in Anbetracht all dessen, woran es ja dann doch hapert und mangelt und was alles nicht funktioniert und wo man blockiert ist und man sieht, dass irgendwie einem eigentlich die Welt unter den Fingern zerbricht, wie man da nicht in Zynismus abrutscht oder wie diese Leute sich irgendwie weiter an letzten Rest Optimismus klammern. Dann geht es natürlich auch um die Frage, was in den einzelnen Missionen, also was in die Protagonistin ist eine gewisse Zeit in Ostafrika, also was kann dort die UNO überhaupt ausrichten und was macht sie da auch falsch? Also das Nicht-Eingreifen in Ruanda beispielsweise ist eines der schlimmsten Versäumnisse der UNO, was sie eigentlich auf alle Ewigkeiten in der Region für illegitim erklärt und einfach auch nicht mehr glaubwürdig macht. Gleichzeitig muss sie aber dort es hinbekommen, im Nachbarland Burundi diese Postkonflikt-Situation zu lösen, in denen einfach auch Täter und Opfer dicht an dicht beieinander leben.
Ihre Protagonistin.
Genau, und sie zwischen den beiden vermittelt.
Ihre Hände waren sehnig und vertrocknet, eher wie etwas auf dem Hunde herumbissen, als das, was zugreift, streichelt, auf Dinge zeigt. Sie war unser Faktotum. Sie war wie das Emblem des UNHCR, das sich auf den gehissten Fahnen wellte, von irgendwoher eingeflogen, niemand konnte mehr sagen, woher, und auch sie selbst konnte es nicht. Sie hatte Träume gehabt oder auch nicht, Ideen, Visionen. Jetzt saß sie am Schlagbaum des Compounds und führte ihre Finger zum Mund, als rauche sie eine Zigarette, aber nicht einmal das tat sie.
Zu welchem Ergebnis sind Sie gekommen? Man könnte ja auch denken, die Vereinten Nationen sind eines der überfrachtetsten internationalen Organisationen, überfrachtet mit Projektionen.
Absolut, das stimmt auch. Gleichzeitig, glaube ich, brauchen wir die Vereinten Nationen, trotz all ihrer Mängel. Und die Vereinten Nationen haben unfassbar viele Mängel. Und allein, ich meine, die sind gegründet worden innerhalb einer Kriegs- bzw. Nachkriegswelt. Man muss sich klar machen, dass noch Stalin damit am Verhandlungstisch saß. Also auch jemand, den ich jetzt nicht unbedingt an meinem Verhandlungstisch haben wollte, wenn ich mir Zukunft ausmale. Und der Sicherheitsrat, der die Aufteilung der Nachkriegssiegermächte war, das funktioniert natürlich eigentlich heute in der jetzigen Welt nicht mehr mit den Vetomächten. Es funktionieren viel, das ist das Größte, was am klarsten problematisch ist. Es gibt viele kleinere Sachen, die schwierig sind. Es gibt kleine Reformen, es gibt die Frage nach Eingriffsmöglichkeiten, Responsibility to Protect versus Souveränität des Staates. Ganz viele Fragen, die ungeklärt sind, die problematisch sind. Aber wenn wir es aufgeben, glaube ich, dass wir derzeit in einer Situation, in einer weltgeschichtlichen Situation sind, in der ich nicht genügend Politiker in extremen Machtpositionen sehe, die an einem besseren Multilateralismus arbeiten würden. Und das, was die Vereinten Nationen uns immer noch geben, ist eine Bühne, um darüber zu reden. Und wenn es die Bühne nicht mehr gäbe, werden wir zurückfallen in absoluten Nationalismus oder Bilateralismus. Und das ist, glaube ich, momentan das Gefährlichste, was passieren kann.
Und so gesehen ist Ihr Buch eine Art Appell für das Fortbestehen des multilateralen und des internationalen Denkens?
Es ist, glaube ich, ein Appell, auch wenn man sieht, dass alles schief geht und dass vieles schief geht und dass es vieles gibt, womit man nicht einverstanden ist, dass man es nicht aufgeben sollte. Also so wie jeder Mensch sehr, sehr mit sehr vielen Mängeln behaftet ist, aber trotzdem versuchen wir ja trotzdem weiter an den Menschen zu glauben, an die Menschen und nicht das ganze Projekt Menschheit
abzuschreiben.
Genau.
Ich habe von Ihnen einen Satz gelesen, der hat mir gefallen, der lautet so sinngemäß, Politik und Literatur zusammenzubringen. Betrachten Sie als Ihre Mission, unsere Gegenwart ein bisschen besser zu verstehen und der Gesellschaft, in der wir uns täglich bewegen, etwas auf den Grund zu gehen. Das sei der Erkenntnisgewinn, den die Literatur eben auch beitragen könne. Und dieser Weg ist für Sie offenbar ein begehbarer Weg.
Ja, es ist immer wieder steinig, es ist immer wieder auch steil oder es geht steil bergab. Aber ja, also ich glaube, das ist das, weswegen ich morgens aufstehe. Wenn ich nicht wüsste, dass es mir um etwas ginge, dann könnte ich auch weiter schlafen.
Und wollen Sie Realität verändern? Nehmen wir das Buch Rotlicht, wo Sie sich ja mit den, naja, sagen wir mal, doch sehr archaischen, wir würden, wenn es nicht um Deutschland dabei ginge, sagen, mittelalterlichen Machtstrukturen beschäftigt, zwischen Mann und Frau, käufliche Liebe, Drogenmilieu, das Preise ausverhandeln und ähnliche sehr grausame Angebot- und Nachfragemechanismen in diesem Markt.
Heute schaffen nur noch etwa 30 Frauen in Dortmunds Straßen an. Vornehmlich sind es Deutsche, die drogenabhängig sind. Die brauchen die Freier, um ihre Sucht zu finanzieren, sagt Tassilo. Die eigentliche Schweinerei dahinter ist, dass es Männer gibt, die dreimal um den Block fahren und gucken, ob es einer von ihnen noch schlechter geht und sie den Schuss noch dringender braucht. Ob sie mit dem Preis weiter runtergeht und eine Sexpraktik mehr mitmacht, sich noch weiter erniedrigt für noch weniger Geld.
Schreiben Sie das auch in der Absicht oder vielleicht mit dem Hintergedanken, die Welt zu verbessern?
Also zumindest erstmal Dinge sichtbar zu machen und dann müssen wir aushandeln, was wir damit machen, was überhaupt möglich ist an Verbesserung. Aber ich glaube, das, was beim Rotlicht häufig ja der Fall ist, ist, dass es viele Menschen als Parallelwelt beschreiben. Und wir sitzen jetzt hier in einem Ort und ich weiß ganz genau, dass man von hier aus ungefähr 5 Minuten gehen muss, um zu einem Bordell zu kommen, in dem ich auch während der Rotlichtrecherche war. Also es ist keine Parallelwelt. Wir sitzen hier jetzt ja nicht gerade in einem totalen Rotlichtmilieu. Wenn man rausguckt, ist es eigentlich ganz bürgerlich um uns rum.
Wir sitzen hier 1 Minute vom Kurfürstendamm.
Exakt. Und das einfach erstmal aus den Köpfen zu bringen, das ist keine Parallelwelt. Mhm. Es ist Teil unserer Gesellschaft und es ist Teil von unserer Normalität auch. Und dass dieses Verdrängte wieder sichtbar zu machen und auch klar zu benennen. Darum geht es mir erstmal. Und dann, also gerade im Rotlicht, glaube ich, müssen 2 Sachen zusammenkommen. Das ehrliche und offene Gespräch darüber, also was auch nicht stigmatisiert. Das ist die andere Gefahr, dass man sozusagen im schlimmsten Fall die Frauen, die in dem Bereich arbeiten, stigmatisiert. Darum geht es mir überhaupt nicht. Sondern wirklich offen über das, was dort passiert. Und das ist natürlich Teil von unsere Miteinander ist und auch Teil von ganz normalen bürgerlichen Beziehungen, die bestehen, weil meistens der eine und nicht die andere sich käufliche Liebe holt und aber auch natürlich von Machtkonstellationen, was ganz klar, also warum ist der Vorstandschef eher mal im Fokus zu sehen, weil er zu lange im Saunaclub lag, als die Vorstandschefin. Also was sind Belohnungen für exzellente Leistungen innerhalb unserer Gesellschaft? Das ist für Männer meistens mit Geld, Ansehen und Sexualität verknüpft. Für Frauen vielleicht mit Geld, Ansehen, aber mit Sex eigentlich nicht. Das sagt ja auch etwas aus, wie wir Erfolg definieren in unserer Gesellschaft und wie wir die Aufstieg, was es uns kostet, was es uns einbringt. Das heißt, ich glaube, diese Frage nach käuflicher Sexualität, greift nicht nur die Frage an, wie geht es diesen Frauen, die dort vielleicht unfreiwillig arbeiten, sondern es geht wirklich in alle Bereiche unserer Gesellschaft und unserer Hierarchiestrukturen.
Was macht Sie zuversichtlich?
Zuversichtlich macht mich die Sicherheit, dass Pessimismus nicht weiterhilft. Weil wenn wir uns im Pessimismus zurückziehen, dann können wir mit Depressionen zu Hause am Küchentisch sitzen. Das wird die Welt wirklich nicht retten, sondern man muss Lösungen finden. Und Lösungen findet man nur, wenn man noch Mut hat, wenn man noch Tatendrang hat.
Dann bedanke ich mich.
Sehr gern.
Für den Mut und den Tatendrang und das schriftstellerische Werk dazu. Vielen Dank.
Danke Ihnen.
Und wenn Sie Lust haben, das gesamte Gespräch mit Nora Bossong zu hören, dann lade ich Sie dazu ganz herzlich ein. Am Samstag zum Morning Briefing Podcast Spezial mit Nora Bossong und dann mit Originallesung und Lesepassagen aus Ihren verschiedenen Büchern. John F. Kennedy hat es schon früh gewusst, es gibt nur eines, was auf Dauer teurer ist als Bildung. Keine Bildung. Und deshalb ist es ein Skandal, was die Bertelsmann Stiftung in einer Studie herausgefunden hat. Das nämlich bis zum Jahr 2025, ist ja nicht so wahnsinnig lange hin, deutschlandweit gut 26.000 Grundschullehrerinnen und Lehrer fehlen. Was ist da los an unseren Grundschulen? Warum verrechnen sich diese Kultusminister dauernd? Darüber spreche ich jetzt mit Karin Petzold. Sie ist Praktikerin, denn sie ist Lehrerin an der Peter-Hertling-Grundschule in Berlin-Spandau. Einen schönen guten Morgen, Karin Petzold.
Schönen guten Morgen.
Wenn der Politikersatz, dass die Kinder der Rohstoff dieses Landes sind, da wir ja keine natürlichen Rohstoffe wie Gold, Edelsteine und Öl haben, dann behandelt man diesen Rohstoff Kind und kindliche Früherziehung und Grundschule doch eher etwas lausig, oder?
Ja, schon lange sehr lausig in Deutschland. Also dafür, dass wir ein reiches Land sind, was sich durchaus das leisten kann und wo schon lange auch klar ist, dass der Lehrermangel kommen wird, ja, hat einfach keiner reagiert. Die Politik hat's ausgesessen, ne? Hat immer gesagt, ja, wir finden zwar Bildung ist wichtig, aber wir bilden keine Lehrer aus. Völlig absurd.
Sie sind genau dicht dran, eigentlich im Zentrum sozusagen des Orkans. Beschreiben Sie mal, wie wirkt sich das heute schon bei Ihnen aus?
Dass wir jedes Schuljahr schon mit, ja, einem Mangel beginnen. Früher gab's zusätzlich zu den 100%, die man braucht, um Unterricht überhaupt sozusagen auszustatten, ja noch eine Art Vertretungsreserve. Heutzutage startet eigentlich jede Grundschule mit weniger Leuten, als sie bräuchten, um den Regelunterricht abzudecken. Dann kommen dazu, also jetzt in so Außenbezirken oder auch in den Brennpunktbezirken, dass dort so viele Quereinsteiger sind, dass letztendlich da auch Leute abspringen, Leute nicht voll einsetzbar sind, jedenfalls nicht von Anfang an, und die Kinder einfach schlechten oder weniger Unterricht kriegen.
Das heißt, es fällt ganz viel Unterricht aus oder es wird unterrichtet von Menschen, die für diese Situation und auf diese Situation, insbesondere an den Brennpunktschulen, nicht vorbereitet sind?
Ja, also vor allem der pädagogische Teil, ne? Also ich glaube so, ja. Ja, ein bisschen... Ja, Alphabetisierung oder ein bisschen Zahlen kann jeder noch relativ schnell lernen, aber das pädagogische Umgehen, die Didaktik, die findet man nicht einfach so an der Wand.
Ich finde es ja schon mit meinen 3 Kindern anstrengend, obwohl es die eigenen sind und obwohl man denken könnte, der Vater sei eine Art Autorität, aber wirklich nur so eine Art. Sie haben ja wie viele Schülerinnen und Schüler vor sich?
Inzwischen haben wir selbst in den Grundschulklassen in Brennpunktgebieten 26 Schüler in den Klassen sitzen.
Und dort kommt es zu babylonischen Sprachverwirrung oder haben Sie damit kein Thema?
Doch, natürlich haben wir das auch als Thema. Ja, also ich arbeite in einer altersgemischten Gruppe, 1. bis 3. Klasse, dann aus allen Nationalitäten und Kinder mit Behinderung, alles durcheinander.
Warum reagiert in keinem der Bundesländer offenbar die Politik auf die Bedürfnisse, insbesondere auch von Grundschulen?
Die Ausbildung erstmal ist verschlafen worden und jetzt gibt es überall so Notprogramme, ne? Notprogramme für Quereinsteiger mit Qualifizierung in den Sommerferien oder mit den Paten oder mit irgendwelchen Brennpunktzulagen. Also es wird sozusagen so hilflos um sich gegriffen nach ja irgendwelchen Lösungen, die dann vielleicht ein bisschen helfen. Eine wirkliche Lösung ist, denke ich, erst in einigen Jahren in Sicht. Jetzt werden ja die Studentenzahlen sind ja aufgestockt worden und ähnliches.
Welche Rolle spielen die Eltern eigentlich? Sind die anstrengender geworden?
Ich denke, Erziehung ist heute schwieriger, findet weniger in den Familien statt. Daher muss tatsächlich mehr in der Schule geleistet werden. Und es ist ja das ganze Spektrum von verwahrlosten Kindern bis zu den Helikoptereltern. Also breite Mischung an Eltern, denen wir, glaube ich, als Schule nicht mehr gerecht werden, weil wir zu wenig Zeit für die Eltern haben und weil da die Vernetzung nicht mehr stimmt. Und damit wird auch von den beiden Seiten, also Eltern und Schule, an den Kindern rumgezogen, was den Kindern nicht gut tun kann, wenn man nicht zusammen da ein Konzept verfolgt.
Dann hoffe ich, dass jemand zugehört hat und vielleicht geht Ihr Wunsch ja noch vor der Pensionierung, so kann man ja nur hoffen, in Erfüllung. Sagen
schön.
Sie abschließend noch, haben Sie sich den Beruf anders vorgestellt, als Sie mit vielleicht romantischen Vorstellungen Grundschullehrerin geworden sind?
Ja, ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass es im Laufe der Jahre leichter wird, dass mehr Leute da sind, dass die Klassen kleiner sind und einfach mehr Geld in Bildung gesteckt wird. Und dass es umgekehrt ist, frustriert mich schon sehr.
Dann bedanke ich mich bei Ihnen und kann nur hoffen, dass viele diese Frustration teilen und dass aus dieser Frustration am Ende über vielleicht Zorn, Wut, Protest gute Politik wird.
Das wäre schön.
Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
Diese Woche zeigen uns einige der größten Unternehmen der Welt, an welchen Neuheiten sie gerade arbeiten. Spannend wird es für die Anleger von Autobauern und für die Anleger von Smartphone-Herstellern. Und damit gehen wir jetzt nach New York zu unserer Börsenexpertin Sophie Schimanski. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
Schönen guten Morgen von der Wall Street.
Fangen wir mit Apple an, Sophie. Heute Abend werden die neuen Produkte vorgestellt und Tim Cook hofft ja, dass nicht nur die Verbraucher zugreifen, sondern auch die Investoren an der Börse. Wie ist deren Stimmung heute im Vorfeld?
Die war gut, Gabor. Gestern ging es nach oben, so wie in den vergangenen 5 Tagen auch schon. Wir sind innerhalb von einer Woche von $204 auf $214 die Aktie geklettert. Und historisch performt die Aktie gut in den Monaten vor einem Apple-Event wie diesem. Und das haben wir dieses Jahr eben auch gesehen. Hier hoffen jetzt alle auf ein iPhone, das die Apple-Jünger begeistert. Und wenn es nicht ganz so teuer wäre wie die Vorgänger, wäre das sogar noch besser. Denn der steigende Preis ist eben zunehmend zu einer Verkaufsbremse geworden. Und Apple musste im chinesischen Markt unter anderem schon Rabatte anbieten.
Der amerikanische Präsident twittert ja gerne, das wissen wir beide, Sophie. Aber manch einer wünscht sich, er würde aufhören, Marktrelevantes über Twitter abzusetzen. Denn die Investmentbank JP Morgan hat jetzt einen Index, der zeigt, wie stark die Trump-Tweets die Anleihemärkte beeinflussen. Was ist das Ergebnis dieser merkwürdigen Berechnung von JP Morgan, Sophie?
Ja, laut den Analysten sind die Trump-Tweets besonders wirksam bei den 2- und 5-jährigen Staatsanleihen und deren Zinssätzen. Die Analyse von JP Morgan hatte untersucht, was die Renditen für Staatsanleihen in den 5 Minuten nach einem Trump-Tweet machen. Und der Index, der zeigt eben die Wahrscheinlichkeit, dass die Tweets marktbewegend sind. Die Begriffe China, Milliarde, Produkte, Demokraten und großartig sind übrigens die größten Markttreiber.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Erfolgreiche Außenpolitik besteht aus 3 Zutaten. Da ist zum einen die Fähigkeit zum Dialog. Ich meine zum echten Gespräch, nicht zum Austausch von Floskeln und diplomatischen Nettigkeiten, sondern ein Gespräch, das geprägt ist von echter Neugier auf den anderen und damit auch die tatsächliche Bereitschaft enthält, zuzuhören. Willy Brandt war in dieser Disziplin der Weltmeister. Egon Bahr erklärt uns jetzt, warum.
Der Brezhnev hat festgestellt, der Brandt ist einer, der nicht jeden Morgen zum Frühstück einen halben Kommunisten verspeisen will. Das ist ein interessanter Mann. Und das war mit Gorbatschow natürlich genau das Gleiche. Das heißt, das Bild der Deutschen hat sich selbstverständlich durch diese Ostpolitik so gewandelt, dass man noch viel später dann von einer strategischen Partnerschaft reden konnte.
Und dann braucht der erfolgreiche Außenpolitiker natürlich die glorreiche Tat, den Vollzug, jenen Tag, wo aus schönen Worten überprüfbare Handlungen werden. Womit wir bei Hans-Dietrich Genscher wären, der in der Prager Botschaft den dort seit Tagen ausharrenden Bürgern der DDR wie ein Heiland erschien.
Wir sind zu ihm gekommen, um ihm mitzuteilen, dass heute ihre Ausreise...
Und dann wäre da noch Zutat Nummer 3 zu erwähnen. Prinzipienfestigkeit. Klare Kante erst recht, wenn es um Fragen von Krieg und Frieden geht. Gerhard Schröder hat den Amerikanern als erster deutscher Bundeskanzler die Gefolgschaft öffentlich verweigert. Und zwar beim Irakfeldzug von George W. Bush. Das bleibt.
Meine Frage war und ist, rechtfertigt das Ausmaß der Bedrohung, die von dem irakischen Diktator ausgeht, den Einsatz des Krieges? Meine Antwort in diesem Fall war und ist nein.
Womit wir bei der traurigen Geschichte unseres heutigen Außenministers Heiko Maas wären. Ihm fehlt alles, worüber wir eben gesprochen haben. Die Neugier auf den anderen, die Fähigkeit zum unvoreingenommenen Dialog, die Vision für eine Außenpolitik, die nicht das Nachplappern von Sprechzetteln des Auswärtigen Amtes bedeutet. Von Prinzipienfestigkeit und dem Erfolg der einen großen, vollbrachten Tat gar nicht zu sprechen. So klingt Außenpolitik aus der Retorte.
Wir haben immer darauf hingewiesen, dass wir der Auffassung sind, dass die Demonstranten in Hongkong von einem Recht Gebrauch machen, das ihnen zusteht, nämlich das Recht auf freie Meinungsäußerung, dass es nicht in Ordnung ist, das mit Gewalt niederzuschlagen. Wir haben deshalb alle Beteiligten dort vor Ort dazu aufgefordert, sich zurückzuhalten. Wir haben jetzt gerade heute auch als Europäische Union ein Statement abgegeben mit allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union.
Heiko Maas macht so gesehen gar nichts falsch, er fordert und mahnt immer das Richtige. Der Außenpolitiker ist nur hier leider nicht als Akteur unterwegs, sondern als Kommentator des Zeitgeschehens.
Mir ist ganz wichtig, dass wir die Europäische Union zusammenhalten. Und da wird die deutsch-französische Freundschaft von ganz besonderer Bedeutung sein. Da brauchen wir eine neue Dynamik, damit wir die anderen mitnehmen können, aber damit wir Europa zusammenhalten, denn ohne Europa werden wir keine Probleme, die wir haben, lösen können.
Fazit, vielleicht ist der Mann einfach nur im falschen Job gelandet. Vielleicht will er gar nicht die Welt verbessern und nichts bewegen, sondern nur beschreiben. Dann hätte er doch auch Journalist werden können.
Okay, Gabor. Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass Sicherheitsexperten endlich einen modernen Mythos entkräftet haben. Wir werden heimlich abgehört von Apple, Google, Facebook, Amazon und all den anderen Internetgiganten auf unserem Smartphone. Naja, unabhängige britische IT-Experten sagen, der Verdacht ist unbegründet. Und sie haben wirklich alles getan im Laborversuch herauszufinden, was ist da los mit unseren Smartphones. Wird da womöglich heimlich ein Mikrofon aktiviert werden, ohne dass wir davon wissen, Daten übertragen? Sie haben alles geprüft und gefunden haben sie nichts. Das hat die IT-Experten, sagen sie, jetzt nicht wirklich überrascht. Denn wer so freimütig im Internet surft, chattet und kauft, wie es die meisten von uns tun, der braucht doch gar nicht heimlich abgehört zu werden. Er hat ja schon alles verraten. Ich wünsche Ihnen einen aufregenden Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.